Ja, ich möchte gerne über zwei, drei Aspekte sprechen, da wo wir von Jesu Mission lernen können für uns heute. Und ich lese drei, vier Verse aus Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen. Kapitel 4 ab Vers 3. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Und Jesus bat sie: Gib mir zu trinken. Mich hat dieser Satz, Jesus musste durch Samarien reisen, nicht mehr losgelassen. Und ich frage mich, ob es etwas in unserem Leben gibt, was wir unbedingt müssen. Gibt es etwas, wo wir sagen, ich muss, ich kann nicht anders? Die Frage, die in der Mission und Evangelisation immer gestellt wird, ist, lohnt sich der ganze Aufwand? Wir haben jetzt 25 Jahre, als ich zum ersten Mal in Kasachstan war, 1994, und diese Evangelisation hatte, wo so viele zum Glauben kamen, das ist jetzt 25 Jahre her. Wenn wir so zurückschauen, fragt man sich natürlich, was hat's gebracht? Und hat es sich gelohnt? Man möchte am liebsten so eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen. Ich erinnere mich noch daran, wie ein Gemeindeleiter in Wiesbaden vor einer Evangelisation fragte: Bruder Feil, sagen Sie mal, wie viel kommen denn bei Ihnen eigentlich so zum Glauben, so im Durchschnitt? Ja, also der wollte eine Zahl haben, wollte wahrscheinlich schon die Nacharbeitskurse organisieren oder so. Und ich fand das ganz merkwürdig und konnte ihm darauf überhaupt keine Antwort geben. Lohnt sich der Aufwand? Jesus investiert Zeit für eine Begegnung mit einer Frau. Und ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, dass das die längste Geschichte ist, die im Neuen Testament niedergeschrieben wurde. Also Johannes verwendet doch tatsächlich 42 Verse. Das ist die längste Geschichte. Also irgendwie muss ihm das wichtig sein, das zu erzählen. Ja, und wir fragen uns vielleicht, lohnt sich das wegen einer einzigen Frau und auch was für eine Frau? Das war ja damals die Zeit, wo die frommen Juden jeden Tag beteten und Gott dankten, dass sie nicht als Frau geboren wurden. Und Jesus macht sich da auf den Weg zu dieser Frau und dann auch noch zu einer Samariterin. So eine unheilige, unreine Person, Menschen zweiter Klasse. Die war nicht wirklich wichtig, es gab doch Wichtigeres zu tun. Und dann auch noch eine Ehebrecherin. 5 Männer hat sie gehabt und lebte jetzt mit dem 6. einfach so zusammen. Lohnt sich das? Es gibt ganz andere Verse in der Bibel, wo in einem Vers alles drinsteckt. Zum Beispiel, dass Jesus, Matthäus 15, Jesus ist am See Genezareth. Die Leute bringen alle Lahmen, Blinden, Kranken und alle zu ihm, legen sie ihm zu Füßen und er heilt sie alle. Ein Vers. Das nenne ich effektiv. Das lohnt sich richtig. Ja? Er braucht noch nicht mal irgendwo hingehen, sondern die Leute kommen zu ihm. Zentralasien wird als schwarzes Loch der Weltmission bezeichnet, weil da keiner hin will. Weil das ist muslimisch, das sind oder waren Nomadenvölker, sehr schwer zu erreichen für das Evangelium. Ein ganz kleiner, verschwindender Anteil von Christen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, viele wissen gar nicht, wie man die Länder ausspricht, geschweige denn, wo sie liegen und so weiter. Völlig unterm Radar. Niemand will da eigentlich hin. Wisst ihr, da kommen ja viele Russlanddeutsche her. Und ich habe schon damals, als ich mit meiner Frau jung verheiratet war, dann die Geschichten aus Kasachstan gehört. Und dann sagten mir die Verwandten, die Kasachen, die waren wirklich freundlich zu uns. Als wir Not hatten, als es uns schlecht ging, haben uns die Kasachen geholfen. Und wenn wir dorthin kommen, sagen die Kasachen: Ach, ihr kommt aus Deutschland. Wir hatten deutsche Nachbarn. Das waren gute Menschen. Das waren gute Menschen. Schade, dass die nicht mehr da sind. Die Kasachen reden gut über die Deutschen und die Deutschen reden gut über die Kasachen. Und wisst ihr, wie wichtig das ist? Das bedeutet nämlich, dass wir eine offene Tür haben bei den Kasachen. Die Russen haben das nicht. Die Russen waren, das waren die Christen, ja, und das waren die Unterdrücker. Deswegen wollen sie auch mit dem Christentum nichts zu tun haben. Aber wenn die Deutschen kommen, öffnen sie uns die Tür. Und wir können ihnen das Evangelium, wir dürfen, wir haben das Vorrecht, ihnen das Evangelium zu bringen. Die Mitarbeiter dann vor Ort in Kasachstan müssen durch diese Tür hindurchgehen. Das können wir dann nicht mehr leisten. Aber wir müssen die Tür aufmachen. Und wisst ihr was? Die Russlanddeutschen wollen nicht mehr zurück nach Kasachstan. Die haben das hinter sich gelassen. Die haben viel Armut und viel Schlechtes erlebt. Die haben überhaupt keinen Bock auf Kasachstan. Ganz wenige, die nach Kasachstan gehen, sie hätten eine offene Tür. Das ist Samaria. Ich hoffe, dass das die Generation überspringt. Bei den jungen Leuten merkt man wieder, ja, den Kinder oder Kindeskinder, merkt man wieder eine Offenheit. Zentralasien braucht das Evangelium. Und wir haben als Deutsche eine besondere Verantwortung. Vielleicht ist das nicht deine Verantwortung, aber ich behaupte, du hast auch diese Verantwortung. Was ist dein Samarien, wo du hingehen musst? Die Jünger, wenn man das mal so liest hier, die waren relativ unbeteiligt, ja. Die haben sich schon gewundert, dass Jesus jetzt durch Samarien ging. Die hätten natürlich auch lieber den Bogen drumherum gemacht. Und sobald Jesus da an diesem Jakobsbrunnen ankommt, sagen die, wir gehen dann mal Essen kaufen. Ja? Also ich weiß nicht, wie notwendig das war, aber sie waren dann plötzlich verschwunden, also relativ unbeteiligt. Das erinnert mich immer an Straßeneinsätze mit unseren Studierenden. Dann merkt man sofort, wer auf der Straße sich wohlfühlt und wer nicht. Die einen sagen, ja, wir gehen dann mal einkaufen, ne? Wir sind dann mal weg. So, ja, geht uns vielleicht auch so in bestimmten, wo wir sagen, ja, das sollen die anderen machen, ja. Die haben da bestimmt eine Berufung. Ich bin dann mal weg. Und nachher sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr vorher nicht gearbeitet habt. Andere haben darauf gearbeitet und ihr erntet die Frucht ihrer Arbeit. Das finde ich großartig, dass das hier steht. Das zeigt nämlich, dass Mission nichts mit Mathematik zu tun hat und eigentlich auch nichts mit Statistiken oder mit einer Kosten-Nutzen-Rechnung, weil es gibt zu viele Unbekannte. Da haben vorher waren da schon Leute, die haben die Steine vom Acker getragen und die haben angefangen zu pflügen und Furchen zu ziehen und die Saat auszubringen. Und dann kommen wir und dann passiert vielleicht etwas. Menschen öffnen sich. Und es lag nicht an uns. Oder wie es oft der Fall ist, wir kommen und wir müssen erstmal die Steine vom Acker schleppen. Und wir müssen die Furche ziehen und die Saat ausbringen. Und wir erleben noch nichts Sichtbares. Und jemand anders wird die Ernte einbringen. Ach, ich finde das so wunderbar, dass das hier so steht und dass das klar wird. Dass da Menschen schon gearbeitet haben und in Zukunft auch arbeiten werden, aber dass ich jetzt meinen Auftrag habe, dass ich das jetzt tun muss, was ich tun muss. Er musste durch Samarien reisen. Ihr seid ja alles Bibelkenner wahrscheinlich, die meisten von euch haben schon einige Predigten über diesen Text gehört. Es gab ja keine geografische Notwendigkeit. Sondern es war ja so, dass alle um Samarien herumgingen. Niemand musste da durch, der nicht wollte. Und die Juden wollten nicht. Also da musste keiner hin. Man konnte drumherum gehen. Also von daher stimmt der Satz eigentlich nicht. Im Gegenteil sogar, man hätte sagen können, als frommer Jude hättest du drumherum gehen müssen und nicht durch Samarien gehen. Und ich frage mich, worum machen wir so gerne einen Bogen? Ich kenne so viele Situationen in meinem Leben, wo ich gerne einen Bogen um Samarien mache, weil ich da nicht hin will. Wir haben das jetzt erlebt, wir waren dort der einzig freie Abend. Wir hatten in einer Woche, wir waren im Herbst, hatten wir eine zweite Reise dort. Wir hatten 30 Treffen in einer Woche. Am ersten Tag wurde uns 5-mal Essen aufgetischt. Das hält kein Mensch aus. Wir hatten 30 intensive Begegnungen die ganze Woche und hatten einen freien Abend. Und dann sagt Alexander, Natascha möchte ihre Nachbarn einladen, wir sollen kommen und vielleicht können wir mit denen. Und ich sage, ach nö. Also ne, immer ihr mit euren Ideen und immer von jetzt auf gleich und so. Ne, ich wollte das gar nicht. Hat sie ihre Nachbarn eingeladen, Muslime, Hotelbesitzer, die kannten schon sie und unsere Arbeit. Natascha ist eine Mitarbeiterin dort von uns. Und ich kann das jetzt nicht alles erzählen, aber wir haben nachher in der Bibel gelesen, der fragte, wie wir den Schicksal verstehen als Christen. Und ich hatte Gott sei Dank vorher gerade im Buch dazu etwas, ich bin kein Islamexperte, aber ich lese immer mal ein bisschen was. Und Gott hatte mich vorbereitet. Und ich konnte ihm darauf antworten, habe ihm dann die Geschichte erzählt, vielleicht kennt ihr die auch, das ist irgendwie so eine Anekdote, fällt jemand in die Grube und droht da im Morast zu verzinken und dann kommt Buddha vorbei und ja und kommt Mohammed vorbei und alle kommen vorbei und Lenin, über den hat man vorher auch noch gesprochen, ne, der sagt, bist selber schuld, seh zu, wie du da rauskommst und so, das System. Und Buddha sagt, tut mir total leid, aber du musst in deinem früheren Leben ein schlechter Mensch gewesen sein. Dann kommt Mohammed vorbei und dann kam ja die spannende Frage, ne, der sagt, ja, Allah ist gerecht, ja, Allah macht keinen Fehler, es tut mir leid, aber du bist selber schuld. Und dann kommt Jesus vorbei und steigt in die Grube und hilft ihm raus und verliert dabei sein Leben. Und ich habe das natürlich als Evangelist, ne, sehr ausführlich erzählt. Und dann war so gefühlt eine Minute Stille. Und dann sagt dieser Moslem zu mir, meinst du, dass Jesus für uns gestorben ist? Und dann sagte ich, ja. Boah, das war ein Moment. Und wie gesagt, wir haben dann die Bibel aufgeschlagen und haben mit den beiden in der Bibel gelesen. Und die haben am Abend noch gesagt, ich glaube, du wirst noch Christin. Obwohl er näher dran war, ja. Also, so, das war unglaublich. Unsere Optikerin, die Anna, die übernimmt jetzt Leitungsfunktion, weil unser alter Optiker das nicht mehr schafft. Der kann nicht mehr mitkommen. Die wollte überhaupt nicht nach Kasachstan. Ich habe die in Korsika kennengelernt. Da hat sie Musik gemacht, Klavier gespielt. Dann habe ich wusste, dass sie Optikerin ist. Ich sage, komm mit nach Kasachstan, ich kann dich gebrauchen. Und sagt, ah, ich kriege keinen Urlaub, das passt nicht so. War sehr freundlich so. Dann beim zweiten Mal wieder mir abgesagt. Beim dritten Mal sage ich, Anna, komm doch mit, wir können dich brauchen. Ach, ich glaube, es passt nicht so und so weiter. Die hatte keinen Bock auf Kasachstan. Die wollte nicht nach Kasachstan. Die hatte überhaupt keinen Bezug zu Kasachstan. Und dann hat Gott ihr keine Ruhe gelassen. Und dann sagt sie, gib mir mal die, ich habe keinen Frieden. Ich muss mit nach Kasachstan. Die saß in ihrem Zimmer zu Hause, sagte, die hat geheult und hat gesagt, ich muss nach Kasachstan, weil Gott ihr gesagt hat, sie soll nach Kasachstan gehen. Und jetzt ist ihr Herz entbrannt und sie ist voll dabei. Gott muss uns neue Gedanken und Gefühle schenken. Weil die Menschen, ja, wir lieben natürlich die so sind, wie wir sind. Wir bleiben gerne in Judäa und in Galiläa, aber wir wollen nicht nach Samarien. Und Gott muss unser Herz ändern. Und das geschieht von innen heraus. Aber es fängt mit einem Gehorsamsschritt an. Meine frühere Kollegin, die Bettina Becker, vielleicht kennt die jemand noch, die arbeitet jetzt in Magdeburg, macht da eine tolle Arbeit. Die war bei Neues Leben und wir waren unterwegs, um Gemeinden für Evangelisation zu motivieren. Und dann sprach Gott zu ihr während so einer Vorbereitung für missionarischen Lebensstil in einer Gemeinde und sagte, geh zu der Prostituierten da oben an der Straße, bei uns stehen die da in Wohnwagen an der B8, geh zu ihr hin. Und sie wollte nicht. Aber Gott hatte so deutlich gesprochen, dass sie dann sich wirklich auf den Weg gemacht hat mit ihrem Fahrrad, hat sie einen Berg hochgeschoben, nur 1 Kilometer von ihrer Wohnung. Und sie hat gehofft, dass sie nicht da ist. Und dann war sie aber da und sie hatten ein richtig gutes Gespräch, ein richtig nettes Gespräch. Daraus ist die Sunrise-Arbeit entstanden, die Arbeit unter Prostituierten. Das war der erste Schritt. Und sie sagte nachher, ich bin nur gegangen, weil Gott es mir gesagt hat, nicht weil ich die lieb habe oder so. Ich hatte sogar eine Abneigung dagegen. Also ich hatte, meine Gefühle stimmten da überhaupt nicht mit überein. Ich bin da gegangen, weil ich gehorsam war und dann hat mir Gott eine Liebe geschenkt für diese Frauen. Dann hat Gott mein Herz verändert, meine Gefühle und meine Gedanken. Was ist dein Samaria? Wo möchte Gott? Das muss nicht Kasachstan sein. Aber wo möchte Gott, dass du hingehst? Und wo möchte Gott dein Herz verändern und deine Gefühle gegenüber anderen Menschen? Nachher sagt ja die Frau, ich komme zum Schluss, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Jesus hat so in ihr Leben hineingesprochen, hol deinen Mann. Ich habe keinen Mann. Ja, ich weiß, 5 Männer hast du gehabt. Wisst ihr, Gott schenkt uns so oft Gelegenheiten. Gerade in Kasachstan erleben wir das, dass wir so in das Leben von Menschen hineinsprechen dürfen. Als das mit dem OP-Tisch passierte, wollten die alle, dass wir für sie beten. Also die Internistin, der Gynäkologe, hat sein Stationsteam zusammengeholt und hat gesagt, betet für uns, wir brauchen euer Gebet. Und so sind wir durchs ganze Krankenhaus gegangen und auch für die Patienten gebetet. Und wir haben für Krankenschwestern auch gebetet, für dieses ganze Team. Dann sagte diese zwei Krankenschwestern fragten den kasachischen Pastor, woher wussten die denn, was in unserem Leben vor sich geht? Wir wussten das natürlich nicht. Jesus wusste es bei der Samariterin. Wir wussten es nicht. Und dann sagte der kasachische Pastor, das steht im Neuen Testament. Das war eine gute Antwort. Und dann haben die zwei Frauen gesagt, diese Krankenschwestern, wir müssen das Neue Testament lesen. Und die Oberschwester, die schon mit uns gut befreundet ist, sagte, ich besorge euch die Bibeln, dass ihr lesen könnt. Wir kommen oft in Situationen, das ist ja diese prophetische Rede, hat ja in den seltensten Fällen etwas mit der Zukunft zu tun. Sondern prophetische Rede bedeutet, dass wir das richtige Wort zum richtigen Zeitpunkt sagen. Das Wort von Gott zu den Menschen. Und das schenkt Gott uns. Und das kann Gott auch dir schenken. Das richtige Wort im richtigen Moment. Dass Trost, Hilfe und Ermutigung geschieht, so wie es in 1. Korinther 14, Vers 3 geschieht. Dass Menschen aufgerichtet werden, dass Menschen Hoffnung bekommen, dass Menschen neues Leben bekommen. Amen.